Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Marco Rose weg, Adi Hütter weg, Sebastian Hoeneß weg. Und das sind nur drei Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga. Ist die erste Liga eine Trainerhölle? Die Antwort auf diese Frage hören Sie gleich. Außerdem in dieser Sendung, ein Handballtrainer ist wegen sexuellen Missbrauchs zu mehr als 5 Jahren Haft verurteilt worden. Wir sprechen darüber, welche Rolle Gerichtsprozesse generell beim Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport spielen. Und falls die Sporthalle in Ihrem Ort marode ist, sollten Sie ebenfalls dranbleiben. Dann hören Sie, wie man das neue Bundesbudget von knapp 500 Millionen Euro am besten für die Sanierung einsetzen kann. Wir starten aber natürlich mit dem Finale im DFB-Pokal. In weniger als einer Stunde ist Anpfiff in Berlin. Normalerweise ein Abend, an dem entweder der FC Bayern oder Borussia Dortmund auf dem Platz stehen. Heute aber nicht. Stattdessen kommt es zu einem Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite ein Verein, der für viele einfach nur ein Marketingprodukt ist, von Red Bull, nämlich Rasenballsport Leipzig. Auf der anderen Seite der sympathisch und bodenständig wirkende SC Freiburg, der sich den Erfolg selbst erarbeitet hat. So fühlen viele Fans, die Beteiligten beider Vereine betrachten das etwas nüchterner. Tabea Kunze blickt voraus.
Ein volles Olympiastadion, ein beeindruckendes Endspiel. Und für beide ist es die Chance auf den ersten großen Titel. Während die Leipziger schon 2 Finals in Berlin gespielt und jeweils verloren haben, ist es für Freiburg die Premiere. Doch Trainer Christian Streich und sein Team sind nicht nur zum Staunen da.
Wichtig ist für uns, dass wir mit einer guten Balance in das Spiel gehen, weil man auch immer schauen muss bei allen Emotionen und aller Freude, dass man total fokussiert bleibt für dieses Spiel, um dann die bestmögliche Leistung an dem Tag zu bringen.
Streich könnte zum ersten Mal einen Titel im Profifußball holen, genau wie sein Gegenüber Domenico Tedesco. RB Leipzig sehnt sich nach 2 Vizepokalsiegen danach, den goldenen Pokal endlich in die Höhe recken zu können. Das würde Kapitän Peter Gulacsi liebend gerne übernehmen.
Hunger ist natürlich extrem groß. Wir haben immer gesagt, dieser Weg, was wir gegangen sind, bisher, wir wollen irgendwann das krönen und irgendwann einen Titel zu holen. Und wir werden natürlich alles geben. Das wäre etwas ganz Großes für ganze Leipzig, für die Region und für unseren Verein.
Eins steht fest, ob RB Leipzig oder der SC Freiburg. An diesem Abend in Berlin wird auf jeden Fall ein neuer Name in den goldenen Pokalsockel eingetragen.
Informationen von Tabia Kunze und wir schalten am Ende der Sendung auch nochmal live ins Olympiastadion, dann kurz vor Anpfiff. Aber nicht nur im DFB-Pokal fällt heute die Entscheidung, auch in diversen Landespokalen haben heute die Finalspiele stattgefunden. Für die Amateurvereine ist das natürlich einmal ein großer sportlicher Erfolg, aber es ging auch um die Qualifikation für den DFB-Pokal in der nächsten Saison. Und alle 21 Spiele sind live in der ARD zu sehen gewesen. Eine große Bühne also für den Amateurfußball in Deutschland. Auf der heute auch der Sechstligist DJK Donau-Eschingen gespielt hat, im Finale in Südbaden gegen Oberachern. Diese Partie dann aber mit 0:2 verloren hat. Und über die Bedeutung des Finaltags habe ich mit Sebastian Früh gesprochen, dem Vorstand des DJK, und dessen Gefühlsfeld hat kurz nach Abpfiff so ausgesehen.
Also die ersten 20 Minuten nach dem Spiel war natürlich die Enttäuschung groß und jetzt fühle ich nur noch Stolz auf unseren Verein, auf unsere Mannschaft. Wie wir uns hier präsentiert haben, war sensationell.
Wie wichtig ist denn dieser Finaltag der Amateure für einen Finalteilnehmer wie Sie?
Es war ja das erste Mal, dass wir im Finale waren. Natürlich wichtig, sehr, sehr wichtig für unseren Verein, für unsere Region, für unsere Stadt. Es gibt eigentlich fast nichts Größeres wie im Pokal im Finale zu stehen und leider sind wir knapp gescheitert, aber es ist wirklich eine Wahnsinnserfahrung.
Was nehmen Sie davon mit jetzt auch für die kommende Saison und für die kommenden Jahre vielleicht auch?
Dass wir unbedingt nochmal hierher wollen und den Pokal irgendwann in den Händen zu halten. Irgendwie hat man jetzt auch ein bisschen Blut geleckt, weil das einfach so ein wahnsinnsüberwältigender Tag ist für uns.
Wie groß ist der Unterschied für Sie als Verein, dass heute diese Spiele oder dieses Spiel ja auch in der ARD gezeigt wurden? Verändert das auch nochmal was?
Natürlich ist eine ganz andere Oberfläche, wo wir uns da präsentieren können. In der Mannschaft selber ist es gar nicht so das Thema, muss ich ganz ehrlich feststellen, weil ich habe einen relativ engen Kontakt zu den Spielern. Sie wollten einfach nur den Pokal gewinnen. Das ist uns leider jetzt verwehrt worden.
Wie viel Aufwand bedeutet denn so ein Pokalfinale für einen Amateurverein wie den Ihrigen?
Ja, für einen Ehrenamtler während der Arbeit her ist es schon extrem viel Aufwand, was man eigentlich immer gern macht. Ganz ehrlich, man genießt dann tatsächlich jede Minute. Aber als Vorstand vom Verein bin ich jetzt dann auch froh, dass es eigentlich rum ist. Wenn wir jetzt dann nochmal DFB-Pokal spielen, hätten wir die ganze Geschichte nochmal. Aber man hätte es dann trotzdem wieder gern gemacht, natürlich.
Diese Fernsehübertragung oder auch natürlich die ganze Pokalteilnahme, was bringt dem Verein das finanziell, auch wenn es jetzt für den DFB-Pokal, wo ja nochmal wir über andere Summen reden, es nicht geklappt hat?
Ja, über Zahlen brauchen wir nicht groß reden, weil das ist schwierig. Es waren heute über 2000 Zuschauer da und es wird ja dann alles ineinander reingespielt. Vom Verband gibt es dann auch noch ein bisschen. Natürlich für einen kleinen Verein mit einem Etat von ungefähr 250.000 Euro ist das schon auf jeden Fall ein gutes Zubrot. Und das kann natürlich auch jeder Verein in der unteren Liga dann natürlich auch brauchen. Eben fürs Ehrenamt, für die einzelnen Spieler, für Equipment und so weiter. Es ist schon enormes Zubrot, weil sonst sind wir natürlich nicht arg groß gesegnet mit vielen Sachen, wenn man nicht selber irgendwelche Feste austrägt, sage ich jetzt mal so, in der Verbandsliga und tiefer.
DFB-Vizepräsident Peter Friemuth hat vor dem Spieltag gesagt, dass der Finaltag zeige, welche Strahlkraft auch vom Fußball unterhalb der Bundesliga ausgeht. Aber viele Amateurvereine hatten in den vergangenen Jahren nicht das Gefühl, dass sich der DFB sonderlich gut um sie kümmert. Ist der Finaltag ein schöner Schein, hinter dem sich der DFB dann verstecken kann, wenn es um die Amateurvereine geht?
Eine gute Frage. Der Finaltag an sich ist eine super Sache. Muss man ganz klar sagen, für Vereine wie uns ist das Größte, was man im Prinzip so erreichen kann als kleiner Verein. Ansonsten bin ich da ein bisschen auch der Meinung, dass da viel zu wenig kommt von oben und dass das Ehrenamt und auch die kleinen Vereine eher wegen im Stich gelassen werden.
Was genau wünschen Sie sich von der neuen DFB-Spitze? Die ist ja jetzt relativ frisch im Amt. Was erhoffen Sie sich von der in den kommenden Jahren?
Das ist immer die gute Frage. Eigentlich wäre es schön, sie wäre wegen mehr an der Basis und nicht mehr ganz so großartig. Ja, man sagt immer so schön die Großkopferte, sondern es wäre eigentlich mal schön, sie täte sich ein bisschen mehr um die Basisarbeit kümmern und nicht nur das große Geld dann oberhole.
Wenn Sie sich das konkret auf Ihren Verein runterbrechen, wo könnte der DFB oder auch der Landesverband dann natürlich Ihnen konkret helfen?
Ja, das ist schwierig. Das gibt viele Sachen. Gerade beim Ehrenamt ist es extrem schwierig, um überhaupt noch Leute zu finden. Es wird auch immer schwieriger, zum Jugendspieler oder überhaupt Spieler zu akquirieren, Fußball zu spielen, weil das Angebot ist so groß in einer 20.000 Einwohnerstadt wie Donaueschingen. Da gibt es 1.000 Vereine gefühlt und jeder macht dann irgendwas anderes. Und dann ist es auch nicht mehr so, dass sie in 2 und 3 Vereine sind, sondern sie fixieren sich auf einen Verein. Und da wäre es eigentlich schön, wenn der DFB oder der Südbadische Fußballverband, überhaupt die Verbände, einfach wieder mehr tun würden, auch zum Jugendakquirieren. Das kann nicht immer nur der Verein machen. Natürlich ist da der Verein in vorderster Front, aber da muss auch ein bisschen mehr kommen, einfach zu unterstützen, weil das Ehrenamt in der heutigen Zeit ist wirklich auch viel Arbeit, besonders in so einem großen Verein.
Sagt Sebastian Früh, Vorstand des DJK Donaueschingen hier im Deutschlandfunk. Von der 6. Liga zurück in die 1. und zu einer bemerkenswerten Statistik. Es gibt nur 4 Vereine, bei denen die Trainer länger als 2 Jahre lang auf der Bank sitzen. Stuttgart, Freiburg, Union Berlin und Bochum. Bei allen anderen Vereinen ist der Trainer entweder noch recht frisch auf der Bank oder die Vereine haben sich gerade erst von ihren Trainern getrennt. Gestern zum Beispiel Borussia Dortmund und Marco Rose. Davor Sebastian Hoeneß in Hoffenheim, Florian Kohfeldt in Wolfsburg, Markus Weinzierl in Augsburg, Adi Hütter in Gladbach und Stefan Leitl in Fürth. Und nur Leitl ist wirklich aus freien Stücken gegangen. Es ist also eine bemerkenswerte Rochade, die da gerade in der Bundesliga stattfindet. Zumal Dortmund und Gladbach vor einem Jahr erst einige Millionen Euro Ablöse für Rose und Hütter ausgegeben haben. Darüber habe ich mit Martin Rafelt gesprochen, Mitbegründer vom Taktikportal Spielverlagerung.de und inzwischen selber Trainer, zuletzt Co-Trainer von Hajduk Split. Und ihn habe ich zunächst gefragt, welche Erklärung hat er denn für die vielen Wechsel?
Also ich glaube, dass ein großer Faktor ist, dass die Erwartungshaltung an Trainer zurzeit nicht unbedingt zeitgemäß ist, weil sie so ein bisschen aus der Zeit kommt von Klopp beim BVB, von Tuchel und so weiter und so fort, die ihrer Zeit ihren Erfolg auch darauf aufgebaut haben, dass sie taktisch so ein bisschen der Liga voraus waren. Klopp hat das Gegenpressing reingebracht, Tuchel hat viele Sachen im Ballbesitz vorangetrieben, auch Nagelsmann in seiner Anfangszeit war so ein bisschen Vorreiter im puncto Ballbesitzspiel. Und jetzt hat man eine Liga, die taktisch nachgezogen hat, wo man solche Vorteile nicht mehr so hat, weil alle Trainer sind top. Früher gab es viele Trainer, die noch nicht auf diesem Niveau gearbeitet haben, auf dem jetzt breitflächig gearbeitet wird. Und die Bundesliga hat sich zu einer Art Trainerhölle entwickelt, weil man einfach immer gegen sehr gute Trainer antritt. Und das ist für einen Trainer, wenn ich als sehr guter Trainer gegen sehr schlechten Trainer antrete, mal extrem gesagt, dann kann ich auch vielleicht mit einer schwächeren Mannschaft das Spiel gewinnen. Aber wenn alle Trainer um mich herum sehr gut sind, dann wird es eben deutlich schwieriger. Und ich kann nicht so leicht mit einer Mannschaft bessere Ergebnisse erzielen, als man das von der Mannschaft vielleicht erwarten würde.
Das heißt, das Trainerniveau in Deutschland ist nicht zu schlecht, was man vielleicht vermuten könnte, wenn die ganze Zeit entlassen werden, sondern zu gut.
Genau, ich glaube, es hat sehr viel mit der Erwartungshaltung zu tun. Denn,
das heißt, die Vereine sind zu ungeduldig?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, was sich viele erhoffen ist, nach den letzten 10, 15 Jahren, dass man diesen einen Heilsbringer findet, wie das Klopp beim BVB war, der so den Verein über das Niveau, auf dem er ist, hinausträgt und hinauspusht. Und ich glaube, das war damals eben deutlich einfacher, als es jetzt zur Zeit ist. Und wenn man sich Klopps Zeit bei Liverpool zum Beispiel anschaut, da hat man da auch gesehen, dass Klopp erstmal ein Jahr brauchte oder zwei, um auf dieses Top-Niveau zu kommen. Und diese Zeit gibt man den Trainern in Deutschland gar nicht, weil man erwartet, das müsste sofort funktionieren.
Was sagen die Trainerwechsel dann über das Management von den Vereinen aus, abgesehen jetzt davon, dass sie vielleicht zu ungeduldig sind? Wie kriegt man da wieder eine Konstanz rein?
Das Management von Vereinen muss, glaube ich, eine klare Erwartungshaltung an Trainer haben. Ich kenne nicht alle Leute, die irgendwie Vereine managen in Deutschland, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon so ein bisschen so ist, dass auf Management-Ebene die Kompetenz nicht ganz so stark angestiegen ist wie auf Trainerebene. Und da vielleicht auch die Zusammenarbeit nicht immer stimmt. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Flick-Salihamidzic-Konflikt. Ich erinnere mich an den Konflikt zwischen Oliver Glasner bei Wolfsburg mit Schmadtke. Glasner hätte ja ein Trainer sein können, der bei Wolfsburg dann auch mal länger arbeitet. Aber da gab es dann Konflikt mit den Vorderen, Flick genauso. Und ich glaube, das mag ein Faktor sein. Und darüber hinaus kommt aber, glaube ich, auch, dass man als Boss von einem Verein auch immer so ein bisschen auf die öffentliche Meinung achtet, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und diese falsche Erwartungshaltung, die so besteht, natürlich ganz extrem sich auch in der Öffentlichkeit widerspiegelt. Und es wird immer extrem auf Trainer eingehackt, auf Basis von einzelnen Spielen teilweise sogar. Auf Basis von schwächeren Phasen, auf Basis dessen, dass die Erwartungshaltung nicht ganz erfüllt wird, wo die Erwartungshaltung vielleicht auch mal zu groß ist oder wo es auch mal klar ist, wenn vielleicht es bei einem anderen Verein oder bei ein paar anderen Vereinen wie Union Freiburg, wenn da sehr viele Sachen ineinander greifen und im eigenen Verein nicht, dass es auch durchaus logisch ist, dass man eine Phase von einer Saison oder einer halben Saison, dass man da mal unten drunter liegt. Und ich glaube, diese zu hohe öffentliche Erwartungshaltung, die muss von einem Verein auch ein bisschen abgefangen werden, glaube ich.
Wenn wir es mal positiv umdrehen, Sie sind ja selber Trainer. Was würden Sie sich von einem Management in einem Verein erhoffen, wenn Sie frisch als Trainer anfangen? Welche Grundlagen müssen da stimmen?
Ich glaube, Punkt 1 ist, dass eine hohe Kompetenz da ist und ein klarer Plan, wo man hinarbeitet. Und Punkt 2 ist, dass...
Darf ich da einmal kurz einhaken? Sind das dann sportliche Ziele, also Tabellenplatz 2? Oder sind das Ziele, wie tritt die Mannschaft auf? Welchen Spielstil wollen wir verfolgen?
Genau. Eher das und vielleicht auch langfristige Ziele in der Kaderplanung. Also es gibt halt immer mal wieder auch so Sachen, dass so kurzfristig Geschichten im Kader umgebaut werden und dann so, der hat jetzt 3 Monate nicht gut gespielt, deswegen muss der jetzt aussortiert werden und wir holen einen neuen. Wir wissen aber jetzt auch nicht genau, welchen Spielertyp wir da suchen und so weiter und so fort. Also klare Vorstellungen bezüglich Kader, bezüglich Spieler, bezüglich Spielstil. Eine klare Idee, woran man eigentlich arbeitet, dort, wo dann Leistungen abgeliefert werden muss in der Mannschaft. Dass man auch eine Idee hat, wie ist denn die Art und Weise, wie wir diese Leistung erzeugen. So, wie kommen wir denn dahin? Dass da ein klarer Plan einfach im Verein da ist und dass man nicht nur wie ein Fan von draußen guckt und intuitiv und emotional entscheidet, okay, das war gerade schlecht, dann ändern wir es. Das war gerade gut, dann bleiben wir dabei. Nicht so stark von Ergebnissen abhängig, sondern stärker vom Verständnis davon, ob ein Spieler generell gut ist, ob eine Spielweise generell gut ist, ob ein Trainer generell gute Arbeit macht. Weil die kurzfristigen Sachen, die passieren, die Ergebnisse, die Leistungen an einem einzelnen Spieltag, da ist immer Fluktuation da. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es schafft, als sportliche Führung durch die Fluktuation und durch die Varianz so durchzugucken und einen klaren Blick dafür behält, was ist denn eigentlich die Leistung, die erbracht wird.
Auffällig ist ja, dass die meisten Wechsel jetzt nach der Saison erfolgt sind und nicht während der Saison. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegt?
Ja, weil ich glaube, den Verein auch klar war, dass sie gar nicht so gute Alternativen jetzt zur Hand haben und dass auch die Trainer jetzt nicht so schlechte Arbeit gemacht haben, dass man sagen musste, wir müssen jetzt was verändern. Aber wahrscheinlich die Zusammenarbeit innerhalb der Vereine dann häufig nicht so gut war, dass die Vereine das Gefühl haben, wir wollen unbedingt mit dem Trainer weitermachen, sondern dass die Vereine eher das Gefühl haben, ja, ich weiß nicht, so richtig überzeugt hat er uns jetzt auch nicht. Vielleicht haben wir ja doch eine andere Idee. Wir probieren mal was anderes aus. Also einfach, das passt ja auch zu der Erwartungshaltung, dass die Trainer nicht schlecht sind. Die Trainer haben nicht so schlechte Arbeit gemacht, dass man sagt, die müssen jetzt weg, die müssen jetzt ausgetauscht werden. Sondern ich glaube, die Vereine haben schon das Gefühl gehabt, die Trainer machen grundsätzlich gute Arbeit, nur irgendwie nicht gut genug. Nur irgendwie glaubt man, jemand anders würde es noch besser machen. Oder in der Zusammenarbeit mit dem Trainer hat man das Gefühl, man kommt nicht so richtig auf einen Nenner.
Vor einem Jahr haben wir ja auch darüber gesprochen, dass die Trainer an Macht gewinnen. Einfach dadurch, dass sie jetzt auch Ablöse gekostet haben. Also auch den Stellenwert so hochgeschraubt haben, wie das teilweise auch bei den Spielern passiert ist. War diese Analyse zu voreilig, dass die Trainer an Macht gewonnen haben?
Nö, das ist wahrscheinlich auch einer der Faktoren dafür, dass sie jetzt einfach nicht während der Saison entlassen wurden. Also gerade bei Hütter waren ja die Ergebnisse so schlecht zwischendurch, dass man schon das hätte erwarten können, dass das vielleicht passiert. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einen Trainer entlasse, den ich selber vorher für viel Geld geholt habe, oder ob ich einen Trainer entlasse, der halt frei auf dem Markt war, der keinen Job hatte und dem man eine Chance gegeben hat. Klar, da die Hürde einfach höher in der Entscheidung.
Müssen Trainer sich jetzt darauf auch vielleicht einstellen, dass ihre Arbeitszyklen noch kürzer werden, als das ja ohnehin schon der Fall war?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Falls die Erwartungshaltung dabei bleibt, dass man nur seinen Job behält, wenn man komplett überperformt und alle anderen auscoacht, dann ist natürlich klar, das kann nicht allen in der Liga gelingen. Es können nicht alle 18 Vereine in der Liga die Erwartungshaltung überperformen. Insbesondere dann, wenn die Erwartungshaltung sowieso schon zu hoch liegt. Blöd gesagt, wenn 10 Vereine Champions League spielen wollen, dann werden mindestens 6 Trainer scheitern an dieser Erwartungshaltung. Ne? Und es wird auf jeden Fall so gut wie niemanden geben, der es dann schafft, noch über diese Erwartungshaltung zu kommen. Dementsprechend hängt es sehr von den Erwartungshaltungen ab, wenn die realistischer werden und wenn man auch vor der Saison schon weiß, auch wenn der Trainer gute Arbeit macht, kann es sein, dass wir mal eine Erwartungshaltung verfehlen in einer Saison. Wenn es da Änderungen gibt, dann glaube ich, müssen sich Trainer dann nicht anpassen. Aber in der aktuellen Kultur mit den aktuellen Erwartungshaltungen und dieser Kurzlebigkeit und der sehr emotionalen Reaktion auf bestimmte Erwartungshaltungen von Fans und dass man dann auch so eine öffentliche Unzufriedenheit dann direkt in den Verein übernimmt. Wenn man so arbeitet, glaube ich, dann wird es weiter viele Trainerentlassungen und viele Trainerwechsel geben und wenige Leute werden da wirklich glücklich damit werden, glaube ich.
Martin Raffelt über die Trainerhölle Bundesliga hier im Deutschlandfunk. Depressionen im Spitzensport, das ist inzwischen kein Tabubruch mehr, kein automatisches Karriereende, wenn das öffentlich wird. Großen Anteil daran hat die Robert-Enke-Stiftung, benannt nach dem Nationaltorhüter, der sich 2009 suizidiert hat, eine Folge von Depressionen. Seine Witwe Theresa Enke hat die Stiftung gegründet und unter der Woche mit Ex-Fußballer Martin Amedick darüber diskutiert, was sich seitdem verbessert hat. Auch Amedick hat an Depressionen gelitten und Jessica Sturmberg hat die Diskussion im Deutschen Fußballmuseum verfolgt, bei der es auch erstmal darum gegangen ist, was Depression eigentlich ist.
Hauptsymptomatik ist völlige Gefühlslosigkeit. Das ist so gewesen, als hätte ich eine Maske aufgehabt und alles versteinert war und ich konnte gar keine Mimik mehr machen und es regte sich nichts, weil innerlich einfach auch eine totale Leere da war.
Es war kein Rankommen mehr und wenn jemand emotional nicht mehr zu erreichen ist, ist es natürlich auch für einen Partner enorm schwer, da einzugreifen.
Und ich habe dann immer so den Satz in mir gesagt, ich spüre mich nicht mehr.
Martin Amedick und Theresa Enke erzählen, wie es ihnen ergangen ist, als die Krankheit Depression in ihr Leben trat. Amedick ist zu dieser Zeit Profi beim 1. FC Kaiserslautern. Theresa Enke, Ehefrau von Robert Enke, als er 2003 beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Wie belastend das ist, ob als direkt Betroffener oder als Partnerin, das ist in jedem Moment der Worte spürbar. Depression ist eine schwierige und komplexe Krankheit, nach außen oft nicht erkennbar. Die Betroffenen leiden und müssen oft erst einmal selbst herausfinden, dass sie erkrankt sind. So ging es auch Martin Amedick. Dann kam bei ihm die Unsicherheit, wie er damit umgehen soll. Als Spitzensportler, der ständig unter Leistungsdruck und zugleich in der Öffentlichkeit steht.
Wenn man erkrankt ist, wie es bei mir dann der Fall war, dann sind die Strukturen schon, dass sie noch mehr Druck in einem auslösen. Weil ich wollte damals nicht, dass es rauskommt, dass es auffällt. Weil meine Fragen dann waren, was passiert mit der Karriere, wie geht es dann für dich weiter? Da es vorher nur zwei negative Beispiele gab, wo Depressionen öffentlich wurden. Das war Robert Enke und Sebastian Deißler.
Beide Beispiele machen ihm zu diesem Zeitpunkt keinen Mut. Deißler hatte seine Karriere abgebrochen, Enke Suizid begangen. Mehr als ein Jahrzehnt wurde seither aber viel Aufklärungsarbeit geleistet. Gerade auch durch die Robert-Enke-Stiftung, die von Anfang an das Ziel hatte, das Thema zu enttabuisieren und klarzumachen, dass Depression eine behandelbare Krankheit und keine Form von Schwäche ist. Und die Stiftung von Theresa Enke hat in den vergangenen 12 Jahren Stiftungsarbeit dafür gesorgt, dass sich der Umgang mit der Krankheit deutlich verbessert hat.
Wir haben erreicht, dass Psychologen in den Nachwuchsleistungszentren Pflicht sind, dass es in der Trainerausbildung stattfindet, das Thema Psychologie, psychische Gesundheit. Wir haben ein Netzwerk geschaffen an der Uni Aachen, wo 5 Tage die Woche für 6 Stunden ein Psychiater sitzt und die Menschen dort anrufen können, ob Sportler oder Nichtsportler. Und wir vermitteln dann eben einen Therapeuten in ganz Deutschland. Wir haben 75 bis 80 Psychiater und Sportpsychologen, die sich uns angeschlossen haben. Und da können wir dann vermitteln.
Die professionelleren Strukturen sorgen dafür, dass sich inzwischen mehr Spitzensportlerinnen und Sportler trauen, ihre Krankheit öffentlich zu machen, sie damit weiter zu enttabuisieren, ohne dass es dadurch zum Karriereende kommt. Wie etwa der englische Nationalspieler Danny Rose kurz vor der WM 2018, an der er teilnahm, oder jüngst der isländische Mittelfeldspieler des FC Schalke 04, Viktor Paulsson. Trotzdem wird die Krankheit noch oft falsch verstanden. Denn das Problem seien nicht die Beschimpfungen von den Rängen oder der Druck vom Trainerstab, erklärt Martin Armedick.
Der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr und es gibt unterschiedliche Faktoren, die es beeinflussen. Und ich selber, ich denke Robert auch, waren eigentlich sehr druckresistent. Wenn du den Fußball ansprichst, ging es schon immer darum, Leistung zu bringen. Man wurde beobachtet oder beurteilt in jedem Training, wollte seinen Platz behalten oder wollte ihn, wenn man ihn noch nicht hatte, erkämpfen. Und das spielte zum Beispiel bei mir auch keine vordergründige Rolle.
Armedick hat mittlerweile Psychologie studiert, versteht die Prozesse, die im Körper ablaufen, was es genau heißt, wenn der Stoffwechsel gestört ist.
Also die Neurotransmitter, die sind im Endeffekt Botenstoffe und die sorgen dafür, ja, wenn was Positives passiert, dass Freude dann letztendlich signalisiert wird. Aber beim Depressiven ist der Stoffwechsel so gestört, dass das dann nicht ankommt in dem Moment.
Eine der Auswirkungen, es fehlt vor allem der Antrieb.
Antriebslosigkeit war natürlich für mich als Leistungssportler ein Riesenproblem. Da war es erstmal überhaupt ein Kampf, zum Training überhaupt zu kommen und dieses dann auch noch zu bestreiten. Aber auch ja, so nicht im Fußballumfeld, sondern zu Hause. Wenn es einem schlecht geht, dann wird man ja wahrscheinlich ein gutes Buch lesen oder einen Film gucken. Bei mir kam es dann halt leider teilweise vor, ich saß 3 Stunden auf dem Stuhl und habe gar nichts gemacht, weil einfach gar kein Antrieb da war.
Und ein weiteres Problem im Spitzensport? Armedick und auch sein Umfeld haben ihn nur als Fußballer wahrgenommen. Das Leben steht nur auf einer Säule und wenn die zusammenbricht, stürzt alles ein. Nach 1,5 Jahren beschließt Armedick, die Krankheit medikamentös zu behandeln. So lange würde er heute nicht mehr warten. Inzwischen arbeitet der 39-Jährige als Erzieher in einem Waldkindergarten und schätzt die Arbeit mit den Kindern, die für ihn authentisch und ehrlich sind. Für Theresa Enke ist die Stiftung so etwas wie ihre Lebensaufgabe geworden.
Mittlerweile schon, ja.
Haben Sie das vor 12 Jahren gedacht?
Nein. Ich habe dann versucht, der Tragödie irgendwas Positives zuzuschreiben.
Damals war die Stiftung ein Weg, ihre Trauer zu bewältigen. Inzwischen sei sie dankbar für die Unterstützung, dass sie ein Teil der Fußballfamilie geblieben ist und vor allem viel bewegen konnte. Den Spitzensport mit all seinen Anforderungen und dem Leistungsdruck werde man nicht ändern können. Wohl aber, wie Menschen damit umgehen und aufgefangen werden, wenn sie erkranken.
Jessica Sturmbeck über Depressionen im Spitzensport und die Arbeit der Robert-Enke-Stiftung. 10 Jahre Haft für den Jugendwart eines Angelvereins. 7 Jahre Haft für einen Judo-Trainer und gerade erst in dieser Woche 5 Jahre und 4 Monate für einen ehemaligen Handballtrainer aus der Nähe von Stuttgart. Alles Urteile aus dem vergangenen Jahr, alle für ähnliche Taten, denn alle 3 Männer haben Kinder und Jugendliche aus einem Sportverein sexuell missbraucht. Meine Kollegin Andrea Schültke hat diese und andere Prozesse begleitet und der aktuelle Fall von dem Handballtrainer in Fellbach ist eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, welche Rolle die juristische Aufarbeitung von sexueller Gewalt im Sport spielt. Und ich habe Andrea Schültke zunächst gefragt, ob der Eindruck täuscht oder ob die Zahl von Prozessen gegen Täter aus dem Sport in den vergangenen Jahren zugenommen hat.
Also eine genaue Auflistung darüber, wie viele Prozesse es mit Sportkontext gab, gibt es natürlich nicht. Aber man hat sehr den Eindruck, wahrscheinlich auch, weil viel mehr darüber berichtet wird. Das ist so mein Eindruck, dass dieses Thema, dass sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt auch im Sport passiert, dass das immer mehr in der Gesellschaft ankommt.
Warum sind solche Prozesse über Taten im Sportkontext so wichtig?
Weil die viel zeigen, weil die nämlich unter anderem zeigen, ja, sexualisierte Gewalt passiert nicht nur im Kontext Kirche oder Familie, sondern sexualisierte Gewalt passiert auch da, wo man sie nicht vermutet, nämlich in dem vermeintlich sicheren, freundschaftlichen Umfeld des Sports. Und damit überhaupt die Menschen das auf dem Schirm haben und auch da wachsamer sind, hingucken, dafür sind diese Prozesse sehr, sehr wichtig.
Wie sieht aus Sicht von Betroffenen aus dem Sport denn ein guter Prozess aus, von Anfang bis Ende einmal durchgedacht?
Das kann man an dem Beispiel dieses Handballprozesses in Stuttgart sehr gut deutlich machen, weil da muss man sagen, innerhalb von nur in Anführungsstrichen einem Jahr ist dort ein Urteil gefallen. Und das lag daran, dass erst sich die Betroffenen an den Verein gewendet haben. Der Verein hat sie zu einer Fachberatungsstelle geschickt. Diese Fachberatungsstelle hat Kontakt zu einem, wie ich finde, sehr guten Anwalt. Der hat die Betroffenen beraten und hat dann sie dabei beraten, Anzeige zu erstatten. Dann waren die Aussagen der Betroffenen bei der Polizei, die offensichtlich auch sehr gut ermittelt hat, sehr betroffenensensibel. Die Aussagen waren so fundiert, dass auch direkt ein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Dann ist der jetzt Verurteilte sofort ins Gefängnis gekommen. Und sobald jemand im Gefängnis sitzt, haben solche Verfahren eben auch Vorrang. Und so hat es von Erstattung der Anzeige bis zur Verurteilung nur ein Jahr gedauert. Zum Vergleich, es gibt ein Verfahren gegen einen Turntrainer aus Weimar. Das dauert inzwischen 6 Jahre lang und ist immer noch nicht vorbei.
Gibt es bei solchen Prozessen mit Tätern und Betroffenen aus dem Sport Besonderheiten, Abgrenzungen zu anderen Prozessen aus dem Bereich?
Ja, meiner Ansicht nach ist die Besonderheit, sind die Strukturen im Sport. Also ich habe den Eindruck, dass manche Richter oder Richterinnen nicht genau nachvollziehen können. Zum einen, wie wichtig den Betroffenen der Sport war. Also dann so fragen, ja, warum hast du denn nicht oder warum haben sie denn nicht aufgehört? Und dann sagen andere Betroffene, ja, weil dieser Sport mein Leben ist und weil ich das nicht so einfach aufgeben konnte. Oder man kennt die Strukturen nicht. Es ist zum Beispiel, ich habe es erst einmal erlebt, dass ein Berufsverbot ausgesprochen wurde, also dass die Menschen dann nicht mehr als Trainer tätig sein dürfen, weil zum Beispiel in dem Gericht gesagt wurde, naja, der findet doch im Sport ohnehin keine Anstellung mehr, wenn der wieder aus dem Gefängnis ist. Nein, ist nicht so, weil wir kennen eine Strategie des Vereinshoppings. Dann geht man eben aus dem einen Verein, wo die Menschen aufmerksam geworden sind, verlässt man den Verein wieder und geht in einen anderen Verein, vielleicht an einem anderen Ort. Und dort ist man möglicherweise sehr, sehr froh, einen Trainer, Trainerin zu bekommen, die ehrenamtlich ihre Zeit dort verbringen.
Welche Risiken bergen denn Prozesse für die Betroffenen, wenn sie sie dann anstoßen?
Ja, diese Prozesse können, wie ich gerade schon kurz geschildert habe, einfach unfassbar lange dauern. Sie können auf Richter treffen, die furchtbar unsensibel sind und nicht wissen, wie man menschlich und empathisch mit Betroffenen umgeht, auch in ihren Fragestellungen zum Beispiel. Und das kann sehr, sehr retraumatisierend sein, wenn man wieder aussagen muss, was einem widerfahren ist. Und das kann alte Gedanken, Ängste nochmal wieder hervorholen. Und es ist eben nicht gesagt, dass der Angeklagte auch tatsächlich verurteilt wird. Das könnte dann bei Betroffenen den Gedanken auslösen, man glaubt mir wieder nicht, habe ich nicht genug, habe ich nicht passend ausgesagt, warum glaubt man mir nicht zum Beispiel? Und man weiß halt nie, wie lange so ein Verfahren dauert. Und dessen muss man sich ganz genau bewusst sein, dass sich das über Jahre hinziehen kann, in denen Betroffene nicht abschließen können.
Jetzt gab es ja, wir haben schon darüber gesprochen, eben diesen Fall in Fellbach von dem Handballtrainer, der dort eben die Jungen sexuell missbraucht hat. Warum haben sich da die Betroffenen denn trotz der Risiken, die Sie gerade geschildert haben, dazu entschieden, dies zur Anzeige zu bringen und eben diesen Prozess dann auch durchzustehen?
Die Betroffenen in Fellbach hatten ein ganz klares Ziel. Sie haben mit dem Verfahren bestimmte Dinge verfolgt. Und das hat der Nebenklageanwalt Jens Rabe, der 6 der 8 Betroffenen vertreten hat, so ausgedrückt.
Das Thema sexueller Missbrauch im Vereinskontext kommt jetzt auf die Agenda bei vielen Sportvereinen und kommt eben deswegen auf die Agenda, weil der öffentliche Druck größer wird, eben durch die Berichterstattung. Und das entspricht genau dem Wunsch meiner Mandanten.
Und was ich bemerkenswert finde an dem ganzen Fall, ich konnte hinterher mit ein paar der Betroffenen sprechen und habe auch gefragt, sind Sie denn nach wie vor dem Sport treu geblieben? Und da haben alle gesagt, ja, wir sind weiter im Handball unterwegs, entweder spielen wir selber noch oder wir sind Trainer. Und das finde ich so ein positiver Ausblick. Man muss den Sport nicht verlassen, auch wenn einem da Schlimmes widerfahren ist.
Welche Rolle spielen Gerichtsprozesse beim Vorgehen gegen sexualisierte Gewalt im Sport? Andrea Schildke war das mit den Hintergründen. Die erste Hälfte des Giro d'Italia ist eher etwas für Sprinter und Ausreißer gewesen. Unter den ersten 13 Etappen hat es nur eine Bergankunft gegeben. Heute ist dann die zweite gefolgt, nach einer Etappe, auf der die Radprofis Rampen von bis zu 20% Steigung überwinden mussten und das bei großer Hitze. Und ein Team hat das zum Angriff genutzt, berichtet Holger Gerska.
Die deutsche Bora-Mannschaft setzte auf dem hügeligen Rundkurs um Turin alles auf eine Karte, fuhr fast 2 Stunden lang extrem hohes Tempo und schüttelte damit die Gesamtwertung ordentlich durch. Etliche Mitfavoriten verloren, auch der bisherige Gesamtführende Juan Pedro López aus Spanien. Belohnt wurde das Bora-Team mit einer verbesserten Ausgangslage in der Gesamtwertung. Der australische Kapitän Jai Hindley ist jetzt Zweiter. Sein Teamkollege Emanuel Buchmann musste in der letzten Runde sehr viel für Hindley arbeiten. Trotzdem, als Tagesneunter verbesserte auch er sich in der Gesamtwertung um einen Rang auf Platz 7. Sein Rückstand nach ganz vorn knapp 2 Minuten. Die Preise des Tages staubten aber andere ab. Der Brite Simon Yates gewann seine 2. Etappe bei dieser Rundfahrt und der Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador ist der neue Spitzenreiter in der Gesamtwertung, allerdings nur 7 Sekunden vor Jai Hindley.
Daniel Medvedev, Andrei Rublev und Viktoria Azarenka, alles hervorragende Tennisspielerinnen und Spieler. Am Grand Slam in Wimbledon dürfen sie, Stand jetzt, aber nicht teilnehmen, weil sie aus Russland bzw. Belarus stammen und die Veranstalter niemanden aus diesen Ländern für das Turnier zulassen wollen. Eine Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine. Die Männertour ATP und die Frauentour WTA lehnen diese Sanktion ab und haben angekündigt, keine Weltranglistenpunkte für das Turnier zu vergeben. Ina Kast mit den Details.
Für die Wimbledon-Organisatoren ist diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht. Sie haben bereits im April angekündigt, dass russische und belarussische Tennisprofis wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine in diesem Jahr nicht in Wimbledon antreten dürfen. Darauf reagieren ATP und WTA nun mit dem Entzug der Weltranglistenpunkte. Die Spielervereinigungen kritisierten Wimbledons Alleingang. Die WTA beispielsweise schreibt in ihrem Statement, es sei ein fundamentaler Bestandteil der WTA, dass Spielerinnen nicht aufgrund ihrer Herkunft oder von Handlungen der Regierungen ihrer Länder bestraft werden dürften. Ginge es nach ATP und WTA, sollten Tennisprofis aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge starten dürfen, so wie es zum Beispiel bei den morgen beginnenden French Open in Paris der Fall ist.
Und für die French Open hat sich Angelique Kerber heute nochmal Selbstbewusstsein geholt. Sie gewinnt überraschend das WTA-Turnier in Straßburg. Im Finale besiegt sie die Slowenin Kaja Juvan in 3 Sätzen. Eine Turnhalle mit Löchern im Dach oder mit kaputter Heizung. Eine Schwimmhalle mit kaputten Lampen oder Schimmel in der Dusche. So oder so ähnlich sehen doch einige Sportstätten in Deutschland aus. Schulen, Vereine, aber vor allem natürlich die Sporttreibenden selbst beschweren sich seit Jahren darüber. Die Politik kennt das Problem und der Bund hat zum Beispiel 2015 das Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen gestartet. Etwas sperriger Name, aber einfaches Konzept. Der Bund gibt Geld an Kommunen, damit die eine Sanierung nicht komplett selbst bezahlen müssen. Einige 100 Millionen Euro sind bereits in Projekte geflossen. Der Bedarf ist aber deutlich höher. Deswegen hat der Bundestag Haushaltsausschuss für den neuen Haushalt nochmal mehr Geld vorgesehen. 449 Millionen Euro. Wie man dieses Geld am besten ausgeben kann, darüber spreche ich jetzt mit Robin Kehler. Er ist Sportwissenschaftler und Vorsitzender von der deutschen Sektion von der Internationalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen. Guten Abend, Herr Kehler.
Guten Abend, Herr Rieger.
Herr Kehler, rund 450 Millionen Euro. Reicht das?
Das ist natürlich erstmal viel Geld. Und wenn Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer das sehen, dann sagen, mein Gott, so viel Geld für den Sport und woanders fehlt es und so weiter. Aber wenn man das bezogen auf 90.000 Vereine und fast 82 Millionen sporttreibende Menschen in Deutschland sieht, dann ist das relativ wenig. Zumal die Ankündigungen vor ein, zwei Jahren schon auch wesentlich größer Beträge waren. Goldener Plan Sport, das waren ja Begriffe, an denen wir uns sehr erfreut haben. Aber die Realitäten sind anders. Wir freuen uns, dass wir überhaupt dann Mittel bekommen und müssen damit auskommen, wie andere im Moment auch.
Wo wird denn das Geld am dringendsten benötigt?
Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja völlig richtig beschrieben. Die Situation der vieler deutscher Sportstätten, ganz besonders der schulischen Sportstätten, aber der Sportstätten der Vereine natürlich auch, aber der kommunalen Sportstätten, sind wirklich schon seit Jahren in einem Zustand, der dringend eine Sanierung, aber Modernisierung vor allen Dingen auch bedarf. Modernisierung heißt ja nicht nur Reparatur von Leuchten an der Decke oder die Dusche, sondern Modernisierung heißt es ja auch Weiterentwicklung der Sportstätten. Und da ist ein sehr hoher Sanierungsbedarf, natürlich sehr unterschiedlich in den Kommunen, aber trotzdem bei den Bädern ganz besonders, bei den Plätzen auch, bei den Hallen auch. Also ich würde mal so nach unseren Kenntnissen sagen, ungefähr 50% aller kommunalen Sportstätten sind mehr oder weniger sanierungsbedürftig, wobei die Sanierungen nicht immer sehr groß sind, manchmal kleiner und könnten relativ schneller geregelt werden, als es wirklich geschieht.
Das klingt nach einem großen Bedarf und nach vielen Projektträgern, die gerne an das Geld, was der Bundestag jetzt bereitgestellt hat oder bereitstellen wird, kommen möchte. Nach welchen Kriterien sollten diese Gelder denn jetzt verteilt werden?
Das ist an sich das Hauptproblem. Für uns ist an sich nicht die Höhe des Geldes entscheidend, sondern im Grunde genommen die Frage, wofür wird das Geld denn eigentlich ausgegeben? Wer entscheidet darüber und wie ist denn der konkrete Bedarf? Nämlich das System muss grundsätzlich geändert werden. Das ist unsere Haltung. Nicht einfach ein Gießkannensystem, sodass es einfach den Ländern und die verteilen es in den Kommunen gegeben wird, sondern man muss ja schauen, wer hat denn eigentlich Bedarf? In welcher Kommune ist mehr Bedarf? Oder ist diese Sportstätte überhaupt noch zu halten? Wenn jetzt neue gebaut werden, die wieder 40, 60 Jahre halten, werden sie überhaupt noch gebaut? Braucht. Also ich kann Ihnen sagen, durch die vielen kommunalen Sportentwicklungsplanungen, die ich auch durchführe, kann ich Ihnen sagen, dass die Bedarfe sich völlig in dem entgegenstehen, wie tatsächlich Mittel groß, breit vergeben werden. Man muss sehr genau prüfen in der Kommune, auch in den Vereinen, was wirklich Sinn macht, ob es in die Stadtentwicklung passt, ob wirklich es auch genutzt wird, wie der Zustand tatsächlich ist, können nicht andere Maßnahmen ergriffen werden, kann man sie nicht besser nutzen und. Also das ist unsere Hauptkritik, dass man leider immer noch nicht die Kriterien zugrunde legt, die wirklich dazu führen, dass die Mittel sinnvoll vergeben werden. Aber so funktioniert Politik, vergeben Mittel und schaut mal, dass ihr die dann verbreitet und der Bund hat seine Arbeit getan.
Woran genau hakt es denn, dass die Kriterien offenbar nicht zu der Geldverteilung passen?
Also der Koalitionsvertrag der Ampel ist ja an sich sehr klug. Sie haben ja zum Beispiel die Begriffe Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung oder auch der Sportstätten. Sie wollen interdisziplinärer arbeiten, also zwischen den Kommunen, aber auch zwischen den Ministerien und den Ländern. Sie wollen auch das Bauverfahren, die Beschleunigung. Sie wollen auch den Entwicklungsplan Sport. Das sind an sich alles sehr kluge und sehr gute Überlegungen, die darauf hinauslaufen. Wir wollen etwas Neues. Wir wollen Deutschland Weiterentwicklung, Deutschland moderner machen. Aber dann gibt man einfach nur Millionen und es geschieht nichts und es wird immer so weiterlaufen wie bisher. Wir brauchen einen großen Systemwechsel, der in der Tat wirklich den Bedarf prüft, der auch eine integrierte Planung macht, die in die Städte hineingehen, die Digitalisierung der Verwaltung voranbringt, modernisiert, die Klimaneutralität ernst
ernst nimmt und wirklich auch in den Objekten wirklich etwas verändert. Das macht Sinn. Und da sollten wir anfangen. Ich bin optimistisch, dass das schon geschieht. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass das jetzt gleich zu Beginn einer neuen Legislaturperiode auch kräftig angepackt wird und nicht nach den alten Mustern im Grunde genommen gegeben wird.
Dann lassen Sie uns einmal noch mal darüber sprechen, wenn wir über dieses Geld ausgeben reden. Wie muss denn eine Turnhalle oder ein Schwimmbad überhaupt im Jahr 2022 aussehen, um als modern zu gelten?
Ach, seit 100 Jahren werden fast die gleichen Turnhallen gebaut, Herr Rieger. Das ist nicht die Frage, sondern wir müssen schauen, wenn wir jetzt bauen, für welche Entwicklung, für Generation bauen wir denn eigentlich? Allein ein Beispiel, die Bildungspläne der Schulen sind seit 25 Jahren anders. Man baut aber immer noch die gleichen Hallen, die an sich nicht für die Pädagogik geeignet sind, sondern nur für ganz bestimmte Wettkampfsportarten. Ich habe volles Verständnis dafür, dass die Vereine ihre Sportarten darin ausüben und die ganz bestimmten Normen gehen. Aber wir müssen viel differenzierter an die Planung rangehen. Es macht Sinn, Wettkampfsporthallen für den Wettkampfsport zu planen, aber Schulsporthallen, die pädagogische Räume sind, sollten ganz anders gebaut werden. Bei den Kitas ist ja auch, das sind ja Kinder von 1,50, aber die treiben manchmal in den Sporthallen, die 9 Meter groß sind, Sport. Auch die energetische Frage ist manchmal überhaupt nicht nutzungsorientiert. Da wird im Grunde genommen also nach alten Mustern gebaut und auch geplant, obwohl wir in einer völlig anderen Welt schon leben. Sie merken es daran, dass die Menschen ja außerhalb dieser Räume ganz anders Sport betreiben. Und nur innerhalb dieser Räume geschieht immer dasselbe, obwohl wir im Prinzip im 21. Jahrhundert sind, nicht mehr in 1930, wo diese Hallen und Normen entstanden sind.
Das Geld, was jetzt bereitgestellt wurde, stammt ja auch aus einem Klimatopf. Welche Rolle können diese Sanierungen denn beim Klimaschutz konkret jetzt auch spielen?
Ach, das ist schon sehr klug, dass es gemacht wird. Das sind ja schon ganz entscheidende Impulse, die jetzt schon richtig sind. Aber wir müssen auch da weitergehen. Wir machen jetzt von der IHKS ein Memorandum zur Nachhaltigkeit, weil wir erstmal sehen wollen, was wissen wir denn überhaupt? Wir sind in den energetischen Fragen hinsichtlich der Zertifizierung von Bauräumen schon weiter. Das ist schon gut. Aber andere Länder sind uns ja schon weit voraus. Die Schweizer zum Beispiel haben ganz bestimmte Zertifizierungssysteme. Wir sind auch jetzt auch dabei, einen Kunstrasen anders zu entwickeln. Also wir sind im Grunde noch weit zurück und das in der Praxis passiert übrigens Folgendes, wenn Sie auch ein Bauvorhaben jetzt ganz besonders klimaneutral machen, das kostet an sich mehr, als wenn es nicht gemacht wird. Das bedeutet, dass die Kommunen mehr Geld ausgeben müssen. Das tun sie aber nicht, wenn sie nicht mehr Zuschüsse bekommen. Und schon gibt es keine Entwicklungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Also wir haben da wirklich sehr wichtige Fragen zu klären. Nehmen Sie doch auch die Hitzeinseln in den Städten. Wir haben Hitze in den größeren Städten von im Sommer 35 bis 40 Grad. Da kann man keine Kinder mehr heutzutage rauslassen und Sport treiben lassen. Wir müssen auch unsere Räume völlig neu planen, wenn wir sie klimaneutral machen, dass sie auch tatsächlich genutzt werden. Da sind wir wirklich noch am Anfang. Aber ich bin optimistisch, dass das gut weitergeht.
Sagt Robin Kehler, der Vorsitzende von der deutschen Sektion von der Internationalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen. Herr Kehler, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, herzlichen Dank. Auch Ihnen.
Und eine Entscheidung, die haben wir heute noch gar nicht erwähnt, ist aber im Frauenfußball überaus wichtig. Das Champions-League-Finale ist heute Abend und ist in der Halbzeit. Barcelona liegt zurück, etwas überraschend, gegen Olympique Lyon. Und zwar überraschend deutlich, 1-3, nachdem Lyon schon 3-0 geführt hatte, haben die Barca-Spielerinnen kurz vor der Halbzeit noch den Anschluss geschafft. Und jetzt ist alles vorbereitet. Das Olympiastadion ist gefüllt. Die Teams warten darauf, das Spielfeld zu betreten. Es ist alles bereit für das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. AD-Reporter Jens Rückig ist vor Ort. Herr Rieck, worauf wird es denn bei dem Duell zwischen Freiburg und Leipzig heute jetzt ankommen?
Ja, es wird darauf ankommen, für die aus meiner Sicht etwas defensiver aufgestellten Freiburger die Offensivkraft der Leipziger, die ja zum dritten Mal hier antreten, jetzt da beide Mannschaften gerade aus dem Marathontor hier auf die Spielfläche kommen, angeführt vom Unparteiischen von Sascha Stegemann, also diese Offensivkraft der Leipziger irgendwie zu bändigen, Unterstützung in jedem Fall. Da im Abendlicht für die Breisgauer Fans, denn die stehen da, wo sonst die Hertha-Fans leider viel Schrott gesehen haben von ihrer Mannschaft. Aber heute sind sie zahlenmäßig überlegen, die Südbadener hier im Duell gegen den Club aus Leipzig. Und das hilft vielleicht.
Mit welchen personellen Aufstellungen gehen denn die beiden Teams in das Spiel?
Also die Leipziger in der gewohnten offensiven Variante. Halstenberg für Angelinho von Beginn an auf der linken Außenbahn. Vorn natürlich jede Menge Qualität mit Forsberg, der die Sachsen ja mit seinem späten Kopfball gegen Union Berlin ins Endspiel geköpft hatte. Und mit dem Mann mit der eingebauten Torgarantie in dieser Saison, mit Christopher Kunku ganz vorn. Der Portugiese Silva, die sollen es richten in der Offensive. Ansonsten spielt man in Leipzig auch mit einer Dreierkette.
Das Ganze ist ja auch ein Duell von Gegensätzen. Leipzig, ein Club, der als Marketingprodukt gebrandet wird. SC Freiburg als bodenständiger Verein. Ist davon etwas im Stadion zu spüren?
Passend dazu, gerade zur Anmoderation, einzigartiger Verein, so wie du, soll Fußball sein, haben die Freiburger Fans hier mitgebracht, haben im Übrigen auch zu diesem Spiel zu einer einzigartigen Variante gegriffen, zur Einstimmung. Karim Gide, der mal 6 Jahre in Freiburg spielte, hat hier auf dem Saxophon, ein Fußballprofi, sein Blues, sein Solo gespielt, und das war ziemlich stimmungsvoll und war für diesen Club irgendwie auch ein Markenzeichen, weil es so anders war als all das, was wir in den bisherigen 78 Pokalfinals erlebt haben.
Live aus dem Berliner Olympiastadion. Jens Rückrieg waren das und zwischendurch auch Thorsten vom Wege. Die beiden werden für die ARD das Spiel live reportieren. Der Ferrari bleibt auf einer Runde weiterhin das schnellste Auto in der Formel 1. Das hat Charles Leclerc heute wieder gezeigt. In der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien fährt der WM-Spitzenreiter die schnellste Runde und startet von Platz 1 direkt dahinter. Genauso wie in der WM Max Verstappen. Volker Hirt fasst zusammen.
Die Ferrari-Piloten sind mit dem besten Auto unterwegs, aber Max Verstappen zeigt seine Extraklasse. Der Weltmeister verhinderte eine rein rote erste Startreihe, startet als Zweiter hinter dem WM-führenden Charles Leclerc und dessen Teamkollegen Carlos Sainz. Hinter Sainz dann der erste Mercedes auf Position 4, aber es ist nicht Lewis Hamilton, sondern George Russell. Der Brite macht seinem Landsmann in dieser Saison das Leben schwer. Lewis Hamilton startet 2 Plätze dahinter als Sechster. Eine ungewohnte Situation für den 7-fachen Weltmeister. Mercedes arbeitet aber offenbar erfolgreich an den Problemen, die es noch zu Saisonbeginn gab. Der Abstand zur Spitze zu Ferrari und Red Bull ist erneut kleiner geworden. Teamintern muss sich auch Mick Schumacher strecken. Kevin Magnussen war mit dem Haas eine halbe Sekunde schneller als der Deutsche, der es als 10. am Start aber trotzdem in die Top 10 schaffte. Enttäuschung bei Aston Martin. Ein völlig neues Auto, aerodynamisch angelehnt an die Red Bull, sollte die Wende bringen. In Barcelona war das aber noch nicht der Fall. Sebastian Vettel ist 16. Sein Teamkollege Lance Stroll 18. am Start.
Und damit endet so langsam Sport am Samstag. Die ganzen Ergebnisse, das Ergebnis vom DFB-Pokalfinale und natürlich auch die Spielzusammenfassung vom Champions-League-Finale der Frauen hören Sie um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Jetzt bleibt mir erstmal zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, auch im Namen des gesamten Teams. Mein Name ist Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.